Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Wir melden uns hier zurück am Stand von Radio Tux auf dem Linux-Tag 2011 in den Messehallen unter dem Funkturm in Berlin. Und es kommt auch langsam die Sonne wieder raus. Es wird wärmer. Morgen soll es wieder richtig warm werden. Wir freuen uns schon drauf. Aber vielleicht danach soll es wieder kalt werden. Man weiß es nicht. Das Wetter ist wirklich unbeständig im Moment. Was beständig ist, sind meistens Geräte, die man dann baut und für einen Zweck einsetzt. Und genau bei dem Punkt setzen wir jetzt an. Nämlich kleine Geräte, Hardware, und dazu habe ich mir hier zwei Gesprächspartner eingeladen, den Robert Schuster. Hallo Robert.
Hallo.
Und den Florian Bohr.
Hallo.
Hallo Florian. Ihr kommt beide von Open Embedded.
Das ist richtig.
So, Open Embedded. Embedded ist eigentlich was? Das ist
Open Embedded ist eine Bauumgebung für Embedded-Betriebssysteme auf Linux-Basis. Das heißt, man nimmt Open Embedded, um sogenannte Root-File-Systems zusammenzustellen für Linux-Embedded-Geräte.
Okay, also für Linux-Embedded-Geräte, ihr müsst mal ein bisschen erklären, Embedded-Geräte sind welche Geräteform?
Jeder von uns hat ja sicherlich schon mal ein Smartphone gesehen. Mhm. Ein Smartphone ist ein ganz klassisches Embedded-Gerät. Unter Embedded versteht man ein Gerät, was einen ganz speziellen Zweck ausführt. Ein Computer, wie er auf unserem Desktop steht, den kann man für jeden Zweck einsetzen. Ein Embedded-Gerät hat meistens einen bestimmten Zweck und wird deswegen in etwas anderes eingebettet, da kommt auch der Begriff her.
Genau, eingebettet, okay.
Mhm. Genau.
Und Open Embedded heißt dann also, was in dem Fall? Ihr crackt dann diese ganzen Sachen oder ihr könnt das auf jedes eingebettete Gerät raufbringen, das Betriebssystem oder das System, was ihr da macht?
Nein. Wir bringen das nicht unbedingt auf jedes System. Gerade solche Dinge wie der Linux-Kernel, der wird als gegeben vorausgesetzt. Unser Job ist es mehr, Software für diese Geräte zu übersetzen, Compiler zu bauen, die dazu dienen, Software für die Architektur von diesem Gerät zu übersetzen, Software zusammenzustellen, Abhängigkeiten aufzulösen. Das Ziel ist, eine bestimmte Applikation, wie der Kollege schon sagte, die Geräte dienen üblicherweise einem bestimmten Zweck, und eine Applikation, die für einen bestimmten Zweck dient, auf dem Gerät zum Laufen zu bringen und sämtliche Software, Bibliotheken, Betriebssystem, möglicherweise ein Bootloader, die dieses Gerät braucht, um die Software zum Laufen zu lassen, zusammenzustellen und auf dieses Gerät zu bringen.
Also auf ein ganz spezielles Gerät. Und diese Geräte sind ja nicht nur Geräte, die man kaufen kann, sondern auch Geräte, die jemand zum Beispiel baut, eine Firma, die sich also einen bestimmten Prozessor sucht und eine bestimmte Platine herstellt und eine bestimmte Architektur baut. Können die dann auch selber sich dann mit eurer Hilfe oder mit eurer Software dann die Pakete für ihre Architektur zusammenbauen? Oder macht ihr das für die? Oder gibt es irgendwelche Presets, dass man sagt, okay, diese Architektur, da passt das ungefähr dieses Paket drauf oder diese Art und Weise, wie man es da drauf kriegt?
Das sind jetzt schon eine ganze Menge Fragen auf einmal.
Ja.
Ich würde da jetzt ganz kurz ausholen, was es so für Embedded-Geräte zu kaufen gibt, was man so hat. Ganz klassisch in der ganzen Industrie sind verbreitet sogenannte Evaluierungsboards. Mhm. Das sind halt meist nackte Platinen, ja, mit dem Prozessor drauf, gelegentlich noch einen Bildschirm daneben, mit Touchscreen, ohne Touchscreen. Ab und zu gibt es auch mal ganz spezielle Boards, vielleicht GSM-Toolkits, da ist dann halt noch ein GSM-Modem daneben. Das ist das, was bei dem Ingenieur dann auf dem Schreibtisch liegt und mit dem man dann arbeiten kann. Sind auch ziemlich teuer manchmal. Mittlerweile gibt es auch richtig preiswerte Evaluierungsboards. Ich weiß nicht, ob man überhaupt noch Evaluierungsboard nennen kann. BeagleBoard und Thunderboard.
Kann man durchaus. Ich würde mal sagen, da hat sich vor allem die Politik der Unternehmen geändert, dass da mehr Interesse darin besteht, das noch nicht nur an ein paar wenige ausgewählte, reiche Firmen zu verteilen, sondern eine breitere Masse, diese Geräte unterzubringen, dass einfach hinreichend viele technisch interessierte Leute, Ingenieure in kleineren und mittleren Firmen und teilweise auch einfach interessierte Privatleute sich mit dieser Hardware beschäftigen.
So, und andere Embedded-Geräte sind was richtiges Fertiges ist, was man auch im Laden bekommt. Vielleicht ein Nokia 770 oder der OpenMoko Freerunner.
Ja.
Und in Open Embedded haben wir sowohl die Evaluierungsboards als auch solche richtige fertigen Geräte als Zielsysteme. Das sind Zielsysteme, für die wir die Software bauen können und mit denen die Benutzer dann was damit machen können. Und was sie damit machen, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist auch eher so das Ziel von Open Embedded, dass man nicht das System auf einen bestimmten Zweck festzurrt, sondern es offen lässt. Nämlich für die genannten ganzen eigenen Wünsche derjenigen, die das Ding dann einsetzen. Das klingt ziemlich abstrakt, wahrscheinlich aber auch nur, weil man nicht aus dieser Ecke kommt, aus der Embedded-Welt. Vielleicht kann Florian das ein bisschen besser erklären, weil er arbeitet wirklich in dem Bereich und kennt sich gut aus.
Wie ist denn der Werdegang? Also ich habe jetzt, wie gehen die da ran, die Leute? Ich habe eine Idee, ich will ein kleines Gerät für einen ganz bestimmten Zweck bauen und möchte dazu halt das Linux benutzen, weil das halt frei ist und ich nicht die ganze Betriebssystemebene selbst entwickeln muss. Sage ich, okay, genau. Ich nehme mir ein vorgefertigtes Linux, das will ich gerne auf eine Architektur bringen, die ist zu kaufen. Ja, wie ihr sagt, viele Firmen bieten diese Boards an und mit diesem Board kann ich einen ganz bestimmten Zweck erfüllen. Und um diesen Zweck zu bekommen und dieses Programm oder eine spezielle Steuerung zum Beispiel aufzubauen für ein bestimmtes Gerät, dazu seid ihr da, das auf diese Architektur zu bringen mit den entsprechenden Programmen, die dazu notwendig sind.
Mhm. Da haben wir ein ganz relativ breites Feld, in dem wir da tatsächlich das Open Embedded ins Spiel kommt. Ich meine, wir kaufen so eine Hardware-Plattform. An der Hardware-Plattform, von der haben wir üblicherweise Linux-Kernel, Betriebssystem, die Portierung ist vorhanden, das haben wir vorgegeben und wir haben die Idee, was machen wir damit? Mhm. Für das, was wir machen, da schreiben wir unsere Applikation dafür. Das ist üblicherweise dann das Expertise von den Leuten, die so etwas machen wollen, die etwas realisieren wollen. Mhm. Und diese Applikation ist üblicherweise nicht komplett selbst geschrieben von dem ersten Zeile Quelltext, den man braucht, um vom Betriebssystem loszukommen, sondern die setzt auf diversen anderen Dingen auf. Das fängt bei Standardbibliotheken wie der libc und Bibliotheken für grafische Benutzeroberflächen zum Beispiel an. Und das geht weiter über Bibliotheken, die für Netzwerk oder für Peripherieanbindung wie USB und ähnliche Dinge zuständig sind. Geht das weiter. Und das sind Abhängigkeiten, die uns das Open Embedded zur Verfügung stellt. Wir müssen nicht unbedingt wissen, wie wir diese ganzen einzelnen Bestandteile, die letztendlich in dem Dateisystem für diese Geräte landen, wie die kompiliert werden für die Zielplattform. Wir müssen teilweise nicht mal wissen, wo sie herkommen. Das sind Sachen, die eine Wissensbasis von Open Embedded abgelegt sind. Und das ist das, was die zentrale Eigenschaften von Open Embedded ausmacht, ist, dass wir eine große Wissensbasis ansammeln über Software. Wo bekomme ich die Software her? Wie wird diese Software kompiliert? Unter was für eine Lizenz steht sie? Und diverse andere Informationen in menschen- und maschinenlesbarer Form, sodass es für uns als Anwender einfach ist, ein Stück neue Software hinzuzufügen und für die Maschine möglich ist und für die Werkzeuge, die Open Embedded verwenden, diese Informationen zu lesen, zu interpretieren und letztendlich fertige Dateisysteme oder Cross-Compiler, je nachdem, was man gerade benötigt, zusammenzustellen, die dann auf dem Zielsystem laufen.
Und mal so ein, um zu veranschaulichen, in welchen Bereichen werden diese Geräte so eingesetzt? Ist es zum Beispiel in der Autoindustrie? Ist da sowas auch in der Anwendung so? Unter Linux läuft das da im Auto?
Das ist eher was noch, ist es im Com, also Automotive-Bereiche sind bis jetzt mehr sehr, sehr tief embedded, so wenn man so an Steuerung denkt.
Ja, die machen Dinge alles noch selber.
Die machen alles selbst, das ist noch das ist außerhalb von unserem Fokus. Wo es allerdings tatsächlich langsam im Kommen ist, sind Systeme so für Car Entertainment. Das ist zunehmend im Kommen. Ah ja. Die Leute wollen unterhalten werden im Auto.
Der Verkehr ist ja nicht mehr so wichtig.
Richtig. Und in diesen Bereichen ist auf jeden Fall ein Einsatz von Open Embedded denkbar. Und
wird angewendet oder kommen? Was heißt das? Die Leute sind interessiert oder setzen
es
ein?
Es gibt inzwischen Konsortien, es gibt Firmen, die Software in diese Richtung entwickeln, die basiert auf Linux, und dafür ist Open Embedded natürlich hervorragend geeignet, um solche Systeme dann fertig zu konfektionieren für einen Einsatz auf einem entsprechenden Embedded-Rechner, den wir dann in dem Fahrzeug haben.
Mhm. Um es konkret zu machen, also mir ist kein Hersteller bekannt, der direkt Open Embedded einsetzt. Mhm. Problem ist aber auch, die Hersteller schreiben es sich nicht ganz groß auf die Fahne, dass sie es tatsächlich tun.
Aha.
Ich habe erfahren, dass ein großes deutsches Technologieunternehmen halt Open Embedded einsetzt, nachdem ich dort auf eine Konferenz eingeladen worden bin. Habe ich es halt direkt erfahren. Vorher wussten wir das nicht. Mhm. Auf der Mailingliste bei uns sind viele Leute, die auch für irgendwelche Firmen arbeiten oder auch als Freelancer tätig sind, die dann auch nicht unbedingt sagen, für wen sie das jetzt eigentlich tun. Mhm. Aber es wird in der Industrie eingesetzt. Kann er sagen, so zum Beispiel medizinische Anlagen.
Medizintechnik.
Ja, Medizintechnik für die Steuerung von den Gängern oder für die Bedienelemente. Und das Praktische daran ist halt, für die Firmen, die das einsetzen, die bekommen ganz große Unterstützung bei dem Punkt Wartbarkeit. Denn Embedded-Betriebssysteme bauen ist jetzt nicht Magie, aber es ist schwierig. Und es hat halt furchtbar viel Aufwand, wenn man das manuell machen will. Manuell heißt auch gleichzeitig viele, viele Fehlerquellen. Viele, viele Fehlerquellen heißt teuer. Und Open Embedded, wenn man das einsetzt, hat man den ganzen Prozess des Betriebssystems erstellen an einer Stelle automatisiert. Nachdem man es konfiguriert hat, wenn man das Zielsystem ausgewählt hat, die Anwendung bestimmt hat, welche Version das sein soll, danach ist es bloß noch einmal das Werkzeug ausführen. Das Ganze kann man auch noch auf einen Build-Server packen, sodass das System vielleicht morgens automatisch, also das System wird über Nacht gebaut, es steht morgens fertig da, kann von der QS abgenommen werden. Das ist die Idealvorstellung. Und das kriegt man mit Open Embedded hin. Ich würde ganz gerne was sagen, was das Open in dem Embedded.
Genau, dann wäre ich jetzt was drauf gekommen.
Was, ja, das klingt jetzt, auf sich
halt. Was ist das Open?
Wir hatten gerade ein interessantes Gespräch bei uns am Stand, auf den auch schon ganz viele Leute heute hingekommen sind und die Tage über Fragen gestellt haben. Und zwar ist es üblicherweise so, dass die Hersteller von bestimmten Embedded-Prozessoren bringen ihre eigenen Toolchains und Werkzeuge mit. Und hätten am liebsten, dass ihre Kunden, die dann einen Eval-Board bei derselben Firma gekauft haben, bei Freescale zum Beispiel, dass die das dann auch einsetzen. Da hat man nur ein ganz kleines Problem. Und zwar, diese Werkzeuge gibt es nur von diesem Hersteller. Und damit sind diese Werkzeuge auch mit dieser Architektur und diesem Prozessortyp verbunden. Und es ist so, ich hoffe, den Hörern sagt die ARM-Architektur was. Das ist eine ziemlich verbreitete Architektur in der Embedded-Welt. Und es gibt nicht nur einen Hersteller, der das herstellt, sondern es gibt viele. Freescale ist einer davon, Texas Instruments ist ein anderer, es gibt Samsung, Toshiba.
Und in China gibt es auch einige.
Genau, da werden die Netze produziert, oder wo auch immer. Der Punkt ist der, für uns als Softwareentwickler ist ein ARM wie der andere. Aber für die Hersteller dieser Prozessoren ist das was ganz anderes. Wir wollen natürlich dem Kunden einreden, dass nur mit ihrem ARM lässt sich dann die Zielanwendung tatsächlich machen. Worauf ich hinaus will ist...
Ist es denn dann auch endlich so? Sind die wirklich unterschiedlich?
Die haben unterschiedliche Eigenschaften.
Ja.
Da könnte man auch Bücher drüber schreiben.
Okay.
Worauf ich hinaus wollte... Legt man sich setzt man eines dieser Hersteller gegebenen Tools ein, kommt man von dieser Architektur so leicht nicht weg. Wenn man sagt, zweite Generation der Hardware, muss man wieder bei dem Hersteller einkaufen, wenn man nicht in Kauf nehmen will, dass man seine gesamte Bauarchitektur jetzt wieder umstellen muss.
Ja.
Setzt man Open Embedded ein, kann man sowohl für die Freescale-Geräte bauen, als auch für die von Texas Instruments. Und der Hammer, man kann auch die Architektur wechseln. Das sollen wir mir mal mit einem dieser herstellergegebenen Tools zeigen.
Also ich kann dann einen ARM-Prozessor eines anderen Herstellers nehmen, der auch in der Peripherie ganz anders arbeitet. Aus der Software-Sicht anders arbeitet.
Das heißt, dass wenn das Projekt geplant wird, Generation 2 des Produktes, in der ersten Generation wurde ein Freescale-System eingesetzt, jetzt steht die Frage an, zweite Generation, hat man andere Anforderungen, vielleicht ist der Prozessor eines anderen Herstellers besser. Und dann kommt der Punkt, ja, aber wir haben die Software damals für dieses Tool unser ganzer Bauprozess ist auf dieses Tool angewiesen. Mhm. Und das würde jetzt so und so viel kosten, das umzuschreiben, wenn wir das auf das andere setzen.
Ja.
Hätte man von Anfang an auf Open Embedded gesetzt, ist das ein Umschreiben der Konfigurationsdatei. Ein Austauschen des Zielgerätes. Das war's.
Das ist. Wie viele Zielgeräte unterstützt ihr so?
Derzeitig haben wir in unserem Verzeichnis Machines 300 Einträge. Mhm. Die sind nicht alle gleich gut unterstützt. Es gibt ein paar Favoriten. Beagleboard, Pandaboard sind irgendwie immer ganz gut. Was läuft noch gut?
Oh, diverse Geräte. Also ein ganz erheblicher Teil von denen, die wir tatsächlich in unserem zentralen Repository führen, die sind doch recht gut unterstützt. Und natürlich gibt es darüber hinaus wiederum bei vielen von unseren Anwendern natürlich eigene Gerätedefinitionen, eigene Geräte, für die was gebaut wird, von denen wir im Zweifelsfall nie etwas hören oder von denen wir nie etwas sehen. Nicht alle arbeiten an dem zentralen Repository mit, committen alle ihre Änderungen oder schicken Patches auf unsere Mailinglisten, um die Sachen einzufügen. Das ist auch durchaus was einfach innerhalb von den Firmen abläuft. Von manchen wissen wir es, dass es einsetzen. Manche nehmen ein wenig teil an der Community, arbeiten ein bisschen mit. Und wiederum andere sind sehr aktive Teilnehmer und zentrale Contributor zu diesem Projekt.
Letztere sind uns auch lieber und letztere machen sich eigentlich auch einfacher. Letztere werden von dem ganzen Prozess mehr haben, wenn sie sich daran beteiligen, als wenn sie es komplett für sich alleine machen.
Gut, das ist ein Lernprozess auch wahrscheinlich bei den anderen Firmen, dass sie sich vielleicht auch einbringen und davon einen Nutzen haben, wenn sie sich einbringen, auch selbst halt einen Nutzen haben. Ja. Wenn man sich abkapselt und alleine auf der Insel lebt, ist es immer schwierig. Man muss alles selber anbauen, ne? Das kennt man ja von Robinson Crusoe, der hatte ja auch einen Mitstreiter und das war auch einfacher, als sie zu zweit waren.
Interessanterweise, Florian hat am Anfang gesagt, man sieht da auch die Embedded-Industrie sich ändern anhand von Beagleboard und Pandaboard. Im gleichen Atemzug kann man sagen, dass auch Open Embedded wird als die offizielle Bauumgebung für diese Geräte benutzt.
Für Beagleboard jetzt, oder?
Mhm. Ja. Mhm. Und das ist auch eine Veränderung im ganzen Ökosystem. Da ist nicht mehr das Inhouse-Tool, was man den Kunden dann aufzwingt, sondern es ist auch Open Embedded.
Wie aktuell sind denn die Boards oder auch die Architekturen, die ihr unterstützt? Wie schnell ist dann sowas auf neueren Ausgaben der Prozessoren oder wenn jetzt ein neuer Prozessor rauskommt, wie schnell geht das?
Ja, das hängt ein bisschen von der Technik ab. Das ist natürlich die verflixte Technik wieder unten drunter. Wenn es um Prozessor geht, der eine vergleichbare Architektur hat, einen vergleichbaren Befehlssatz spricht wie ein bestehender, was die übliche Variante ist. Neue Befehlssätze, das tröpfelt erst langsam, vor allem der Aufwand, solche ganz grundlegenden Dinge zu entwickeln, ist sehr hoch. Geht das relativ schnell. Voraussetzung ist üblicherweise, dass die Compiler angepasst werden, dass es die ersten Linux-Kernel für diese neuen Prozessoren geht. Aber das geht im Allgemeinen sehr schnell.
Arbeiten denn dann die Hersteller auch mit, dass sie sagen, denn sie wären ja die entscheidenden Teilnehmer an der Stelle, ja, dass sie sagen, okay, ich will durch Open Embedded meinen Prozessor unterstützt wissen, also geben sie die Informationen da raus an euch?
Ja, das fängt schon bei anderen Projekten an, das fängt vor allem bei den Compilern an, beim GCC-Compiler, da ist das so, dass die Hersteller da sehr wohl Interesse dran haben. Die Befehlssätze zum Beispiel für die sehr verbreiteten ARM-Prozessoren, die kommen von ARM und ARM hat da durchaus als Interesse dran, dass diese Prozessoren unterstützt werden. Da haben für ARM natürlich die ganzen ARM-Kunden, die diese, die tatsächlich Silizium produzieren,
ja,
die diese Prozessoren tatsächlich zu einem Produkt machen, die haben da natürlich massiv was davon, wenn sie schon funktionierende Compiler dafür haben. Und davon profitiert natürlich dann auch Open Embedded.
Wir setzen dann diesen Compiler bei uns ein und bieten den dann für diejenigen, die Open Embedded benutzen, an.
Okay, ihr habt also einen Haufen Zeugs da eingebunden, also was ich hier lesen kann, was ist alles da drin? Es ist eigentlich alles, was man zum Betrieb eines Computers braucht, aber insbesondere auch die ganzen Programmiersprachen, die ihr damit in die Embedded-Geräte reinbringt. Ich lese hier nur C, C++, Java, Mono, Perl, Python, Ruby, Vala, Punkt, Punkt, Punkt. Also wahrscheinlich viele andere Programmiersprachen kommen da auch noch mit rein. Das heißt, die Anwendungen selber könnten auch von meinetwegen einem alten Gerät dann adaptiert werden auf diese Open Embedded Geräte, wenn die zum Beispiel ein Programm haben, was in irgendeiner Programmiersprache auf einem normalen Desktop-Computer läuft, nehmen die euer Open Embedded, haben dort die Programmiersprache mit, also in das Embedded Gerät inkludiert, und dann könnte dort das Programm, was sie auf dem PC haben laufen lassen, dort ablaufen.
Gemeint ist mit der Unterstützung für Programmiersprachen, dass man die Möglichkeit hat, ein Programm in dieser Sprache auf einem Gerät, das mit Open Embedded das Betriebssystem gebaut bekommen hat, zu nutzen. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, es gibt eine Java-Anwendung. Mhm. Und diese Spezialanwendung für das Embedded-Gerät ist in Java geschrieben. Mhm. Und jetzt könnte ein Kriterium sein, Open Embedded einzusetzen, mhm, ob Open Embedded Java unterstützt oder ob es es nicht tut. Mhm. Vor einigen Jahren tat es doch nicht. Heute tut es. Das gleiche mit anderen Programmiersprachen, genau dasselbe.
Aber viele haben ja auch eigene Bibliotheken, oder ihr könnt ja nicht alle Bibliotheken von Java da drin haben, wie läuft das?
Die werden dann auch eingebunden.
Die Bibliotheken kann man liefern und dann werden die mit rein.
Also unsere Unterstützung für Java-spezifische Bibliotheken ist nicht so groß und nicht vergleichbar mit der von Debian oder Fedora.
Ja.
Ich denke, da bei anderen Sprachen würde es ähnlich aussehen. Aber
also es gibt überall auch Einschränkungen an der Stelle.
Genau. Das wäre dann zum Beispiel eine zu beauftragende Entwicklungsleistung. Wenn man ein Projekt hat und man sagt, okay, ich will dieses Programm da laufen lassen,
ja,
und das hat diese und jene Abhängigkeiten und ich will die nicht einfach mit der Anwendung bundeln, das wäre ja möglich, sondern ich will die in Open Embedded drin haben, dann kann man die da reinpacken. Also wir haben einige Bibliotheken drin, SWT, den gibt es auch so einen XML-Parser, Woodstocks beispielsweise, das sind die jetzt mir so im Kopf einfallen, aber noch einige andere. Und mit anderen Sprachen wird es eh nicht aussehen.
Ja. Aber ihr habt auch, ich sehe ja gerade...
ganzen Berg Apache-Bibliotheken.
Apache, okay. Ihr habt auch die ganzen Grafik-Toolkits da drin. Also ich sehe da SDL und X11 zum Beispiel. Qtopia ist da mit drin. Und auch schon User-Interfaces sind da
Wir haben auch System D schon.
Wie bitte?
Wir haben auch System D schon.
System D habt ihr auch schon? Mhm. Aha. Obwohl es ja noch gar nicht so, jetzt geht ja erst los mit System D.
Ja, aber in Open Embedded kann man, nur weil wir das ein Baurezept dafür haben, heißt das noch nicht, dass es tatsächlich irgendwo auftaucht. Aber irgendjemand möchte damit rumspielen, möchte mal gucken, wie es funktioniert und möchte an der Integration arbeiten. Das kann man sehr gut machen.
Okay, also dann wird es relativ, also der Linux, das Linux, was auf so einem Embedded-Gerät läuft, kann dann schon immer sehr aktuell gehalten werden.
Auf jeden Fall.
Das ist das aktuell Halten von Dingen, die schon vorhanden sind, ist üblicherweise ein sehr, sehr einfacher Prozess. Ja. Das ist im einfachsten Fall damit getan, einfach eine bestehende Datei zu kopieren in eine mit einem neuen Namen, mit einer neuen Versionsnummer, und mit etwas Glück ist das Einzige, was man tun muss, um ein Stück Software auf ein neues Release zu aktualisieren.
Benutzer, die das E-Build-System von Gentoo kennen, werden sich auch mit den Rezepten von Open Embedded ziemlich leicht zurechtfinden, weil das System ist super ähnlich.
Okay, ihr sagtet vorhin, Medizingeräte sind so schon häufige Anwendungsfälle. Mhm. Wenn man jetzt so sieht, die ARM-Prozessoren, die sind ja wohl so weit verbreitet. Ich denke mal nur an die ganzen Wärmemengenmesser an den Heizungen. Da sind ja auch überall ARM-Prozessoren neuerdings drin, die dann an die Tür funken. Wenn der Ableser kommt, man muss ja nicht mehr reingehen, die funken dann zum Ableser. Mhm. Wisst ihr da, ob da zum Beispiel ein Linux drin ist und ob da...
Also ich würde davon ausgehen, dass das Mikrocontroller sind.
Ja, die tatsächlichen Messgeräte, die verteilt werden innerhalb, also so an jeder Heizung und sowas, das sind üblicherweise kleinere Controller, wo kein Betriebssystem draufläuft. Da ist der Fokus ein bisschen anders. Theoretisch könnte man selbst mit dem Open-Embedded Software für solche zusammenbauen, aber das ist nicht der Fokus. Da geht's eher um leistungsfähige Controller, die ein Betriebssystem haben. Wo allerdings sehr wohl es auch tatsächlich schon existierende Lösungen, die auf Linux basieren und wahrscheinlich mit Open Embedded gebaut werden, wo es das, was es gibt, das ist tatsächlich in diesem Umfeld Smart Metering. Das sind die Geräte, an wo die an diese Sensoren angebunden sind und die Daten von diesen Sensoren sammeln, mhm, und möglicherweise zum Beispiel stationär in einem Gebäude diese Daten sammeln und über eine bestehende Netzwerkleitung, zum Beispiel über ein DSL, nach draußen an den Netzbetreiber schicken oder den Nutzern und Eigentümern von außen zur Verfügung stellen.
Das ist auch ein schönes Beispiel und hier sieht man wieder diese klassische, dieses Tätigkeitsfeld von so einer Embedded-Anwendung.
Ja.
Man hat ein System, es steht irgendwo rum, es macht den ganzen Tag, ein ganzes Jahr lang nichts anderes, als die Messwerte von verschiedenen Geräten einzusammeln, genau, über eine Netzwerkverbindung zu schicken, vielleicht noch irgendwie zu codieren, verschlüsseln oder sonst was. Und diese Tätigkeit wird von einer Spezialanwendung gemacht, die da drauf ist. Und wenn Florian sagt, da ein Linux zum Einsatz kommt, da muss ja irgendjemand das Root-File-System zusammengebaut haben, den Kernel ausgewählt haben und so weiter und so fort. Und genau für diese Schritte kriegt man das mit.
Also die üblichen Anwendungen, die man so vor 10, 15 Jahren noch mit einem Z80 gemacht hat, da gab es also reichlich, ich denke mal hier nur an die Wasserpegelmessung in Berlin, ne? Mhm. Da gibt es also bei jedem Wasserpegel so einen Z80-Computer, ich kenne den, der die baut, und der funkt dann immer über irgendeine blöde Telefonleitung die Wasserstände durch, die der Pegel gerade hat. Ne?
Ja,
Wasserpegel. Das ist so eine, wäre eine übliche Anwendung, dann denke ich mal, für so ein Gerät in der heutigen Zeit.
Ja, das ist heute also wirklich so ein ganz klassischer Anwendungsfall für Embedded-Geräte, die etwas komplexer sind mit Betriebssystem. Heute will man alles vernetzt haben,
ja, ich weiß,
USB-Anschluss versorgen, um Daten zu kopieren oder Updates einzuspielen und solche Sachen. Und da kommen dann doch sehr schnell Linux als Betriebssystem mit ins Feld. Und ein ganzer Software-Stack, auf den dann Applikationen, die auf diesen Geräten arbeiten, drauf zurückgreifen können.
Wenn das über Netzwerk redet, ist meistens auch irgendwie ein VPN im Spiel.
Okay, aber früher wurde das alles mit einer Telefonleitung gemacht. Da wurde der Apparat angerufen und die Daten wurden ausgelesen.
Ja,
fertig.
Ja.
Ne? Das hat man ja so gemacht. Und das, ja, ein blöder Z80 und ganz wenig RAM wollte man.
Vielleicht
funktioniert ja alles vom RAM aus.
Der Unterschied zwischen einem Mikrocontroller und einer CPU. Also Mikrocontroller ist halt alles, was irgendwie ohne Speicherschutz und so weiter auskommt. Die ganz kleinen haben nicht mal mehr ein Betriebssystem drauf, da programmiert man sozusagen auf der nackten Hardware. Wenn sie ein bisschen größer sind, hat man irgendwie ein kleines Mikrobetriebssystem drauf. Und wenn sie noch größer werden, können sie Linux haben. Dann sind sie meistens noch immer ohne Speicherschutz. Da gibt es ja die NoMMU-Variante von Linux. Und an irgendeiner Stelle haben sie den Speicherschutz und das sind dann richtige, was wir unter CPUs verstehen und das ist eigentlich auch der Hauptanwendungsfall für Open Embedded.
Ja. Das ist inzwischen so, dass solche etwas komplexeren Embedded-Geräte wirklich sehr massiv Einzug halten, sich sehr weit verbreiten, allein dadurch, dass es immer mehr Gerätschaften gibt, die zum Beispiel über ein Touchscreen bedient werden. Also ein ganz klassischer Anwendungsfall. Da soll ein Gerät neue Bedienfunktionen bekommen. Da kommen dann keine 5 Knöpfchen und 3 Hebelchen dran, sondern da soll das Ganze dann am besten aussehen wie ein iPhone mit einer schönen grafischen Darstellung auf einem farbigen LCD und einem Touchscreen, wo dann die Bedienelemente draufgemalt werden. Das ist so der Fall, wo ganz häufig dann früher ganz einfache Mikrocontroller eingesetzt worden sind, wo man es dann heute ganz plötzlich mit Linux als Betriebssystem und einem deutlich komplizierteren Software-Stack, der dann aus verschiedensten Komponenten besteht, wie für die grafische Oberfläche, für das Interpretieren von den Touchscreen-Eingaben, für die Grafikausgabe, möglicherweise für ein Netzwerk im Hintergrund, dass man da mit solchen Kombinationen von Software zu tun hat, die viel, viel komplexer werden als das vorher. Und ja, das ist so ein Bereich, wo auch Open Embedded sehr, sehr schön anzuwenden ist.
Ja, bei dem Beispiel finde ich eigentlich ganz gut als Softwareentwickler, weil ich bin eigentlich weniger stark in der Embedded-Materie drin, als es Florian zum Beispiel ist. Von daher sehe ich aber auch bei diesem Ansatz, zum Beispiel einfach ein Display mit einem Touchscreen zu nehmen, dass das eine Abstraktion des Ganzen ist. Eine Hardware zu entwerfen, die dann tatsächlich da 3 Knöpfe und 5 Hebel hat, diese Hardware ist inflexibler auf Änderungen.
Richtig.
Ein Touchscreen, da kann ich notfalls alles machen.
Man kennt das ja von Kassensystemen, ne? Früher wurde ja eine Kasse gebaut und dann musste die natürlich auch ein paar Jahre halten, aber heutzutage und dann wurden die Zettelchen unter den Knöpfen ausgetauscht, also ja, dann gab es nicht mehr das Schnitzel und das Kotelett und weiß ich nicht, dann auf einer Taste, dann musste also die andere Taste und dann musste die umprogrammiert werden und dann wurde da was wieder ein Zettelchen reingesteckt und die nächsten hatten dann irgendwelche kleinen Anzeigen, auch meinetwegen sogar LCD-Anzeigen drauf, wo man das Symbol drin ändern konnte. Ja. Mhm. Und so hat sich das alles entwickelt. Und heute hat man ja auch im Kassenbereich zum Beispiel, und sieht man ja in vielen Bäckerläden oder so, dann ist dann das Brötchen oder das Croissant aufgemalt und man muss nicht mal mehr die Sprache des Landes sprechen, indem man da die Brötchen verkauft. Man guckt sich nur das Brötchen an, wie sieht es aus? Ach so, wie auf dem Bild dort, und dann kann man da raufdrücken. Also kann jeder kassieren. Ist ja auch, sag mal, seitdem jetzt die EU-weiten Beschränkungen aufgehoben wurden, ne? Da kann also jeder Verkäufer jetzt in der ganzen EU doch überall verkaufen. Mhm. Ne? Und dank eurer Embedded-Software könnten das auch solche Geräte sein mit Linux unten drunter.
Mit Linux unten drunter und mit OpenEmbedded als Bausystem.
Als Bausystem für diese Kassensysteme, für diese
zum Beispiel. Kassensysteme
zum Beispiel. Zum Beispiel.
Richtig. Gibt es durchaus. Wird definitiv verwendet.
Auch bei Kassen? Kennt ihr Kassenanwender hier Vectron oder bauen die sowas mit Linux?
Nicht? Ich weiß es nicht von Vectron, aber ich weiß, dass die Kassen hier an unserem Merchandising-Stand mit Linux laufen.
Ah ja. Am Merchandising. Nein, das setzt sich voraus eigentlich, ne? Am Merchandising-Stand vom Linux daher.
Das gehört ja schon fast dazu, ja. Das ist guter Ton.
Genau. Hat man nicht vor einigen Jahren bei Edeka die Kassensysteme mit so einem Tux gesehen?
Das weiß ich nicht.
Mir war so.
Ja?
Ja.
Bei Edeka?
Ja.
Das ist aber erstaunlich, doch. Man weiß es. Das Dumme ist bei Linux, es ist nicht 100% bekannt, wer es alles einsetzt, ne?
Nein, das absolut nicht. Es ist immer wieder mal schön, irgendwo auf verschlungenen Wegen zu erfahren, wer es dann doch irgendwo wieder irgendwo einsetzt und wer dann möglicherweise auch OpenEmbedded verwendet. Mhm. Und das ist auch, ich denke mal, einer der Gründe, hier auf dem Linux-Tag zu sein, weil da kommt man in Kontakt mit Leuten, die es dann doch einsetzen und konkrete Fragen haben. Und darüber erfährt man doch immer mal wieder von Leuten, die dann unsere Software einsetzen. Und das ist sehr, sehr spannend.
Ihr habt Firmen kennengelernt oder Leute kennengelernt, die ihr bisher gar nicht kanntet. Ihr hattet überhaupt keine Ahnung, dass die das einsetzen. Und die kamen zu euch an den Stand und haben gesagt, wir machen das, wir haben mal eine Frage.
Ja, doch, durchaus.
Hm. Oder gesagt, ja, sie finden das toll und wollten einfach nur mal so Hallo sagen.
Oder nur so Hallo sagen.
Ja, es gibt auch Firmen, die OpenEmbedded einsetzen und halt nicht irgendwie Bock haben, sich mit uns auseinanderzusetzen. Ein populäres Beispiel ist Palm bzw. HP mit WebOS. WebOS ist OpenEmbedded basiert. Setzt auch die OPKG-Paketverwaltung ein, die ja auch bei uns der Standard ist. Aber es findet halt leider keine Kollaboration mit HP statt, was schade ist. Wirklich schade. HP hat viele schöne Sachen da eingebaut. Die haben Upstart-Integration und so weiter und so fort. Das ganze System ist rund, ist bunt und hat schöne Features. Das wäre alles tolle Sachen, die wir gebrauchen könnten.
Ja.
Und wir haben sicherlich auch ganz interessante Sachen, die wir zurückgeben wollen. Möglicherweise holen sie sich die schon.
Wie das immer so ist, ne? Die großen Firmen bedienen sich in der Open-Source-Gemeinde und geben nicht zurück. Also das hat man öfter.
Ich würde das nicht verallgemeinern.
Nee, nicht allgemein, aber es gibt es öfter.
Ja, also HP ist ja auch bekannt dafür, großer Unterstützer von Debian zu sein, von daher
ich nicht kann man das nicht ganz so
HP die Breitseite geben. Vielleicht ist es eine andere Abteilung und die sind da nicht so firm.
Wie man das von IBM kennt, ne, dass da auch die Linux-Gemeinde gegen die HP-Gemeinde da direkt im Zweikampf da an Zweikampf angetreten sind, um jetzt irgendein Projekt voranzutreiben, ne, kannte man ja noch. Da haben sie gesagt, wir geben mal beiden die Chance, das zu machen und mal sehen, wer eher fertig ist und wer es besser macht. So. Also so scheint es ja auch in vielen Firmen, gerade in großen zu sein. Kleine können sich das ja nicht leisten.
Gerade bei großen Firmen ist es so, dass die offensichtlich sehr häufig nicht mehr wissen, was die eine Hand nicht mehr weiß, was die andere tut.
Das ist auch in kleinen Firmen manchmal so.
Das ist manchmal auch in kleineren so, aber es ist in großen, da sieht man es häufiger nach außen hin in der Form. Man kann man auch sagen, so als ganz positives Beispiel von den ganz großen Firmen, die in dem Projekt involviert sind, ist im Moment Intel. Intel hat vor einiger Zeit eine kleine Firma, die sich sehr intensiv mit OpenEmbedded beschäftigt hat, gekauft. Und das Ganze wird ausgebaut. Also im Rahmen von dem Yocto-Projekt haben die doch diverse Entwickler da sitzen. Und da ist ein reger Austausch und wirklich sehr aktive Mitarbeit an dem Projekt, an dem Open-Source-Projekt ist da doch sichtbar und wird vorangetrieben. Also
ihr bekommt von Intel Input jetzt
sozusagen. Ja, wir kriegen nicht nur Input, sondern die arbeiten wirklich aktiv mit. Also die haben da mehrere Leute sitzen, die an dem Yocto-Projekt arbeiten, was ganz unmittelbar mit dem OpenEmbedded zusammenarbeitet und da fließen konkrete Neuentwicklungen sofort in Open Embedded ein.
Ja, Yocto und Open Embedded ist tatsächlich auch eine kleine Erfolgsstory. Wie gesagt, Yocto ist aus dem Pocky-Projekt entstanden.
Pocky
Linux. Pocky Linux war sowas wie ein kleiner Bruder von Open Embedded. Und wurde von der Firma Open Tent gemacht. Open Tent ist gekauft worden und so weiter. So ist die Geschichte. Nun hat halt Intel dieses große Yocto-Projekt gestartet, was vor allen Dingen für diejenigen interessant ist, denen Open Embedded immer zu schnelllebig ist. Open Embedded hat halt viele Entwickler, die halt oft Sachen in das Projekt beisteuern, und wo viel gearbeitet wird, da geht auch mal schnell was kaputt. Das passiert einfach so, weil es so viele Abhängigkeiten gibt untereinander. Wir machen jetzt auch Releases, um damit besser klarzukommen, aber im Vorjahr war es schlimmer. Und das hat auch viele Leute abgeschreckt, Open Embedded einzusetzen. Und da setzt eigentlich Yocto an. Yocto macht stabile Releases, da ist eine große Firma hinter, die machen wesentlich kleinere Anzahl an Zielgeräten, unterstützen die. Aber mit weniger Unterstützung ist weniger Wartungsaufwand da, kann auch weniger kaputt machen. Jetzt ist der Punkt, dadurch, dass Yocto und Open Embedded im Prinzip dasselbe sind, nur in unterschiedlichen Größen, gibt es auch sehr viel Überlappung. Und es hätte jetzt so aussehen können, wir haben tolles, professionell gewartetes Projekt auf der einen Seite und wir haben wildes, innovatives Projekt auf der anderen Seite und wir müssen jetzt Patches hin und her schicken. Gut, wir benutzen Git, da ist das alles nicht so schwierig, aber trotzdem ist es wäre Aufwand, der unnötig ist. Und wir haben es hingekriegt, wir haben mit Yocto gesprochen, wir haben mit den Leuten dort uns auseinandergesetzt und haben uns darauf geeinigt, dass wir in Zukunft eine gemeinsame Basis haben, ein Kern von Open Embedded, der sowohl in Open Embedded verwendet wird, im größeren Open Embedded, wenn man so will, und in Yocto. Zusätzlich hat Yocto dann noch seine Addition, seine zugefügten Sachen. Das heißt, wir haben so einen kleinen Kern in der Mitte, das ist OE Core, wird das genannt. Auf der einen Seite kommt dann auch Open Embedded drum, und auf der anderen Seite kommt das Yocto, die Yocto-Erweiterin ran. Und das ist super, weil das spart uns den ganzen Merge-Aufwand. Wir haben beide denselben Softwarestand. Das macht das auch leichter für die Leute, die sich vielleicht nicht ganz entscheiden können, ob sie für dieses Projekt Open Embedded nehmen oder da lieber Yocto nehmen. Die können nämlich dann einfach die fehlenden Sachen entweder aus dem einen oder dem anderen Projekt rausziehen. Die Sachen bleiben ziemlich nah beieinander.
Okay, das ist ja
tolle Sache für Intel.
Und für euch jetzt in der Zukunft, für Open Embedded, was habt ihr jetzt als nächsten Schritt vor? Ihr wollt feste Releases rausgeben?
Machen
natürlich. Ihr macht ihr jetzt schon. Mhm. Es gibt jetzt auch einen Release-Zyklus, oder? Kommen die, wenn die fertig sind?
Nee, das ist tatsächlich so gedacht, dass wir möglichst regelmäßig Releases machen.
Regelmäßig ist ja doch, ich kann sagen, alle 10 Jahre oder alle 6 Monate oder was ist regelmäßig?
Eher alle 6 Monate als alle 10 Jahre.
Aber es ist noch kein Zeit.
Wir sind nicht Debian.
Oder Fedora oder so, die ja versuchen, alle 6 Monate was zu bringen.
Wir bewegen uns ungefähr so zwischen dem, was Fedora und Ubuntu macht und dem, wie Debian ist. Man muss sagen, das ist wirklich schwierig. Wir sind ein großer Haufen, Leute mit ganz unterschiedlichen, kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Es gibt Leute, die machen das privat, es gibt Leute, die arbeiten in irgendeiner Firma, die das einfach selber einsetzen. Es gibt auch Firmen, die machen Services für Open Embedded. Und alle diese unterschiedlichen Anforderungen, heißt auch, Leute haben nicht immer Zeit und das ist nicht so einfach, aber wir versuchen Releases zu machen, wenigstens 2-mal im Jahr.
Ja.
Das ist der Anspruch.
Und natürlich
nah am Ball bleiben.
Es gibt da bei euch dann demzufolge immer viel zu tun, weil immer neue Boards auf den Markt kommen, immer neue Architekturen und das muss immer eingebunden werden und
supportet. Weil die freie Softwarewelt einfach für den kleinen Haufen, der wir sind, sich einfach schnell weiterentwickelt und dann doch auch gerne bei der Software am Ball bleiben möchte. Systemd zum Beispiel.
Ja, soll jetzt rein, ja. Muss,
genau.
Also es bastelt jemand, wie kann man jetzt schnell mit Systemd das System dort starten?
Genau. GNOME 3.0 ist da. Wir sind noch bei 2.32.
Okay.
Qt 4.7.3 haben wir drin. 4.8 ist jetzt auch schon weichen da. Nee, seit ein paar Wochen ist es da, ne? Qt 4.8.
Auf jeden Fall noch nicht lange. Nicht lang genug für uns.
Achso, dass ihr das dann schon drin habt.
Genau. das freut auf jeden Fall ganz viele Leute, die in dem Embedded-Bereich unterwegs sind, dass die sofort das super tolle neue Qt, was es jetzt schon gibt, sofort auch auf ihren Embedded-Geräten einsetzen können. Ja.
Wollen Sie das?
Ja, da gibt es durchaus einige Leute, die Interesse haben. Und das, da hat sich auch so in dem Bereich von, der interessant ist auf einem Embedded Mobilgerät, hat sich da doch gerade bei Qt einiges getan. Mhm.
Weil ich bin immer der Meinung, gerade industrielle Anwender haben eigentlich eher ein Interesse daran, stabiler in älteren Fassungen stehen zu bleiben und zu sagen, okay, meine Anwender können mit diesem, mit dieser Umgebung, mit dieser fest eingefrorenen Umgebung arbeiten und ich lasse das jetzt 5 Jahre so stehen. Also wir machen das auch bei uns in der Firma. Wir machen ein Freezing an einer bestimmten Stelle und sagen, das bleibt jetzt 3 Jahre gleich aus.
Ja, das ist durchaus wahr. Das ist dann der Unterschied, ob man es mit einer Abteilung zu tun, so einer typischen Research- und Development-Abteilung zu tun hat, die erstmal interessant sind, wissen wollen, was Neues ist. Und dann eine Abteilung ist, die ein konkretes Produkt entwickelt. Und für die Leute, die das konkrete Produkt entwickeln, für die ist eine tatsächliche Veränderung der pure Horror, weil die wollen fertig werden.
Richtig, wir müssen ja verkaufen. Und das muss dann auch stabil sein. Und immer wenn ich was Neues da reinbringe, wird es immer wieder instabil. Und ja, und es muss auch so unterstützt werden, dann wenn es draußen ist. Ne? Mhm. Denn wie wir alle wissen, die Fehler sind nicht alle behoben, wenn das Produkt die Firma verlässt. Ne? Mhm.
Man muss auch sehen, es gibt ja Produkte in verschiedenen Zuständen, sagen wir mal. Es gibt Produkte, die sind schon da, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, die werden natürlich nicht auf Qt 4.8 umsteigen. Aber es gibt halt Produkte, die zum jetzigen Zeitpunkt erst geplant werden.
Und ja.
Für die ist klar. Die natürlich...
Wichtig, dass jetzt aktuelle Sachen drin sind, damit die dann sind sie auch nicht mehr aktuell, wenn es dann auf den Markt kommt. Ja, klar, logisch. Okay, wenn euch irgendjemand unterstützen will oder hat jetzt gesagt, okay, die machen ja da was zum Anfassen und das interessiert mich mehr als nur die reine Software, also da kann man richtig was sehen. Ich kann mir ein kleines Gerät, so ein Beagleboard kaufen, kann das dann dort mit Open Embedded mit einem Linux verpassen und mir meinetwegen die eigene Wohnungssteuerung in einem kleinen Kasten bauen, wer daran interessiert ist und bei euch mitarbeiten will. Wie erreicht man euch? Wie kann man zu euch kommen? Internetseite, Mailingliste, IRC-Channel und so weiter.
Also zentraler Anlaufpunkt für alle geschriebene Informationen ist die Webseite www.openembedded.org. Ist ein Wiki da, findet man Anleitungen, wie fängt man mit Open Embedded an, wo checke ich was aus, welche Software brauche ich, wie harmoniert Open Embedded mit meiner Distribution. Die Kommunikation findet, die technische Kommunikation, wo es darum geht, soll das Patch rein oder nicht und so weiter und so fort, findet auf der Mailingliste statt. Habe ich jetzt nicht im Kopf
die Adresse. Aber die Mailingliste kann man auf der Internetseite finden.
Genau. Ja. Dann alle informelle Kommunikation findet im IRC-Channel #OE statt auf freenode.org. Ja, das sind so die Anlaufpunkte.
Der IRC-Channel, der heißt wie?
#OE.
OE.
Also einfach OE.
Also Hash.
Ja,
Hash. OE nur, die zwei Buchstaben.
Genau, OE wie Open Embedded. Embedded. Was ich an der Stelle gerne dazu sagen will, der Linux-Markt wächst ja sehr schnell. Aber der Embedded-Linux-Markt ist von all denen nochmal der schnellstwachsende Bereich. Und ich war letztes Jahr auf einer Embedded News Konferenz und da wurde das auch nochmal ganz groß Thema. Wir steuern auf einen Fachkräftemangel hin. Es gibt viel, viel zu tun.
Und okay, Leute, also. Das ist
ja wahnsinnig interessant. Beagleboard und Pandaboard sind, ich will nicht sagen billig, aber sie sind sind unglaublich preiswert. Und also für jeden, der sich nur so ein bisschen für Embedded und Linux interessiert, würde ich sagen, zuschlagen.
Ja, also ich denke, man kann guten Gewissens sagen, gelangweilte Open Embedded Projektmitglieder oder Contributors gibt es eher selten.
Okay, also auch jetzt, dass sie monetär auch was wiederkriegen. Das heißt, wenn sich jemand mit Open Embedded beschäftigt, dann hat er auch Erfolg, vielleicht in irgendeiner Firma schnell einen Job zu bekommen.
Auf jeden Fall.
Also die Firmen suchen Menschen, die sich mit Open Embedded oder überhaupt mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen und dann dort in der Industrie tätig werden können.
Ja, man wird auch über kurz, über lang bei der Beschäftigung mit Open Embedded mit den anderen Teilen zusammenstoßen. Man wird mit dem Cross-Kompilieren zusammenstoßen, man wird Toolchain bauen irgendwie lernen, man wird GDB zum Debuggen benutzen, man kommt mit dem Kernel in Berührung und zwar nicht nur mit dem booten oder so.
Ja.
Man kommt mit Bootloader in Berührung, mit verschiedenen Architekturen. Und das ist auch ein sehr wichtiges Wissen, der interdisziplinär in diesem Bereich.
Ja.
Das ist praktisch. Also aus dieser Sicht ist Open Embedded zum Lernen eine ganz tolle Sache, weil man halt automatisch mit diesen Dingen konfrontiert wird und damit halt irgendwann mal sich ziemlich viele kleine Wissensinseln in diesem Bereich aneignet.
Also Leute, macht euch auf den Weg auf die Internetseite openembedded.org und dort könnt ihr dann die ersten Schritte wagen, und wenn ihr etwas wisst und mitmachen wollt, dann meldet euch. Und dann ist es eigentlich der gerade Weg in eine glückliche Zukunft. Mit Open Embedded. So klingt das jetzt hier, ja. Also alles sehr schön. Der große so Wachstumsmarkt.
Und Spaß macht es auch noch.
Genau, also so ein bisschen, wer Lust hat am Rumbasteln und Rumfummeln, etwas zu machen, wo man nachher was sieht. Ne, und
ganz erheblicher Teil von den Leuten, die bei uns mitmachen, sind vor allem interessierte Leute, die irgendein Stück Hardware erworben haben, gesehen haben, oh, da läuft ja Linux drauf, oh, da kann ich ja vielleicht noch die und die Software drauf machen, oh, wie mache ich denn da so eine komplette Software damit? Das ist so eine ganz typische Motivation, wie Leute das erste Mal mit dem Projekt in Berührung kommen.
Ja, das ist auch der Fall, so wie ich damals dazu gekommen bin. Früher fand ich Embedded-Geräte voll langweilig, die können ja nichts, die sind ist öde. Und dann hatte ich irgendwann mal so eine Spielkonsole, die wurde mit Linux ausgeliefert, das GP2X. Und das war mein erster Zusammenstoß mit Embedded Linux. Da war ein ARM-Prozessor drin. Ist ja der Wahnsinn, ist ganz was anderes als mein Laptop. Und da hat mich dann irgendjemand mal auf Open Embedded gestoßen oder zu Open Embedded gestupst. Hab mich mit der relativ schwierigen Lernkurve befasst. Und nach einer Weile habe ich kapiert, wie es funktioniert, und konnte meine eigenen Pakete für dieses System bauen und war happy über die Dinge, die ich auf einmal herstellen konnte. Ich hatte zu der Zeit auch an einem Projekt mitgearbeitet, sodass ich da mehr Einsicht hatte in dieses Projekt und konnte dann die Unterstützung für dieses Projekt in Open Embedded aktualisieren und updaten und war so happy drüber. Ich weiß gar nicht, wie bist du denn zu Open Embedded gekommen?
Ich bin lustigerweise zwar einer, der sehr häufig an diversen Open Source Projekten mitgemacht hat. Zu Open Embedded bin ich interessanterweise tatsächlich durch ein kommerzielles Projekt gekommen. Ich arbeite für eine kleine Consulting-Firma, die Entwicklung und Consulting im Bereich Linux und Embedded macht. Und das wurde uns sozusagen zugetragen im Rahmen von einem Projekt. Und das war super spannend. Das war damals, das ist schon reichlich lange her. Das war damals war Open Embedded noch ziemlich neu. Das war wahrscheinlich das erste kommerzielle Projekt, wo Open Embedded eingesetzt worden ist. Und bin dabei geblieben.
Wie lange bist du jetzt dabei?
Ich bin schon über 5 Jahre dabei.
Okay, seit wann gibt es das eigentlich, Open Embedded, jetzt direkt?
Die Gründung war 2004 und wir haben uns...
Ende 2004 muss es gewesen sein.
Ja. Open Embedded ist entstanden aus der OpenSaurus-Community. Da wurde zuerst ein Bildroot-basiertes Bausystem eingesetzt. Und dann wollte immer mehr eingepasst, das und das und das muss optional und hier automatisch und so weiter und so fort. Und irgendwann hat einfach... Die Sachen, die man zu Bitroot hinzugefügt hat, die haben das ganze System unwartbar gemacht und man hat gesagt, okay, hier muss irgendwas anderes ran, irgendwas, was mit den Anforderungen, die wir eigentlich haben, viel, viel besser umgehen kann. Daraus ist dann halt das Bitbake-Tool entstanden. Das ist das, was die ganzen Rezepte, die wir haben, abarbeitet. Und dann eben auch die Rezeptbasis über die Jahre mit den ganzen Paketen.
Okay, ich danke also hier den beiden Robert Schuster und Florian Bohr, dass sie hier waren und uns ein bisschen was erzählt haben über Open Embedded. Und ihr draußen hört den Aufruf, mit Open Embedded werdet ihr glücklich. Also kommt hin zu Open Embedded und macht mit. Wenn man noch im Studium ist, hat man vielleicht auch mal Zeit dafür, was zu machen. Die Internetseite ist openembedded.org. Wir machen jetzt weiter mit freier Musik. Wir wünschen dem Florian und dem Robert noch die letzten 2-3 Stunden hier mit netten Kontakten auf dem Linux-Tag und hoffen, dass ihr in der nächsten Zeit mehr Mitstreiter bekommt. Tschüss und noch einen schönen Abend. Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Share Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.